bin ich auch davon überzeugt, dass eben eine langfristige Motivation der Mitarbeitenden nur möglich ist, wenn sie Wertschätzung erfahren, wenn sie gestalten können. Geld motiviert nicht dauerhaft. Und ich finde es auch immer ziemlich krass, wenn man diesen Report liest, der jährlich veröffentlicht wird, wo dann drin steht, dass 2/3 der Mitarbeitenden in Deutschland innerlich gekündigt haben. Ich verstehe immer nicht, wenn man so klimaneutral, also wenn man das jetzt vorhat, das Thema, wenn das jetzt das Ziel ist, dass man dann einen Plan entwickelt, dass man in 10 Jahren das hat oder in 15 Jahren, da unterstelle ich, dass es nicht so ganz ernst gemeint ist, weil es einfach viel schneller geht, wenn man das möchte.
Es sind die Mechler, die das Allgäu seit jeher zu einer lebenswerten und innovativen Region machen. Diejenigen, die Dinge anpacken, die mutig neue Wege gehen, Probleme zu Aufgaben machen und Lösungen finden. Diejenigen, die zusammenhalten und gemeinsam für das Allgäu einstehen. Im Ursprung bedeutet das Allgäuer Mechlertum vor allem, clevere Lösungen im Bereich des Handwerks oder in der Landwirtschaft zu finden. Regionalität, Nachhaltigkeit und Tradition standen im Vordergrund. Auch heute prägen Mechler das Unternehmertum im Allgäu. Mit zukunftsweisenden Innovationen und nachhaltigem Unternehmergeist gestalten sie die Zukunft des Allgäus mit. In unserer neuen Miniserie widmen wir uns deshalb genau diesen Frauen und Männern. Viel Freude beim Zuhören bei der Reihe Mechler, Macher, Zukunftsgestalter. Heute spreche ich mit einem Mann, der den Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsgedanken gerne sportlich bis ganz zum Ende denkt. Michael Hetzler hat sein Leutkircher Unternehmen Elobau nicht nur bereits 2010 innerhalb kürzester Zeit klimaneutral umorganisiert und es als Great Place to Work europaweit auf Platz 22 geschafft, sondern hat konsequenterweise seine Inhaberschaft an eine eigens dafür gegründete Stiftung übergeben. Was jeweils seine Überlegungen waren und ob es auch Dinge bei ihm gibt, die länger als ein Jahr dauern, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem ganz besonderen Mechler. Michael, bevor wir anfangen, muss ich erstmal noch kurz sagen, was für ein Wahnsinnserlebnis es war, hierher zu fahren. Jetzt bin ich ja schon relativ viel im Allgäu unterwegs, aber dass ich so ein Urlaubsfeeling habe, also gefühlt sind wir hier ziemlich am Ende der Welt. Willst du ganz kurz sagen, wo wir hier sind?
Ja, wir sind in Bolsternang, nicht Bolsterlang, bei Isny. Aber so abseits finde ich es jetzt gar nicht.
Aber man fährt durch so ein schmales, durch so ein ruhiges Tal, dann sind Pferde noch auf der Weide, die Morgensonne. Wir sind natürlich jetzt auch sehr, sehr früh hier. Also
doch, wir wohnen hier auch sehr gerne. Ja. Wir wollten hier eigentlich auch gar nicht wohnen, aber haben dann das Grundstück angeboten gekriegt und dann haben wir uns mit den Fahrrädern hier rausbegeben und auf den Berg gesetzt und haben gesagt, da ist doch ganz schön.
Ja, seit wann wohnt ihr hier?
Seit 27 Jahren.
Oh, okay.
Mittlerweile.
Okay. Michael, hast du für dich eine Definition, was ein Mechler ist?
Der macht etwas, der unternimmt etwas. Das ist so der Mechler. Ja. So würde ich das definieren. Das ist jemand, der eben wirklich eine Idee hat und die dann umsetzt.
Bist du ein Mechler?
Ich würde schon sagen, dass ich ein Mechler bin.
Wann hast du das letzte Mal was gemacht? Wahrscheinlich heute Morgen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin ja nicht mehr operativ, wir kommen ja gleich wahrscheinlich zu dem Thema, ich bin ja nicht mehr operativ bei Elobau tätig, bin da der Beiratsvorsitzende, aber habe so ein paar andere Dinge mittlerweile angefangen und beschäftige mich mit nachhaltiger Landwirtschaft zum Beispiel. Aber vielleicht kommen wir da später auch noch drauf.
Ich nehme es fast an, aber es würde mich trotzdem interessieren, was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt, wenn ich dich frage, was hast du als letztes, wo warst du das letzte Mal Mechler?
Wo war ich das letzte Mal Mechler? Ja, schon im Rahmen auch dieser neuen Tätigkeit, die ich jetzt angegangen bin, habe ich eben auch immer mal wieder mit Startups zu tun und da macht man dann auch etwas. Man berät, man ist Sparringspartner und gibt Ideen, die dann entstehen. Das ist so ein bisschen das, was so mir gerade einfällt.
Ja.
Auch gestern erst sozusagen, ja.
Ja. Genau, du hast es schon angedeutet, Elobau. Ich glaube, du musst ganz kurz erklären, was Elobau ist.
Ja, also Elobau ist ein Hersteller von Sensorik- und Bedienelementen. Mal im Allgemeinen gesprochen, aktuell gibt es 4 Sparten. Die erste Sparte sind Bedienelemente und Systeme für Fahrzeuge, also für Off-Highway-Fahrzeuge, also Landmaschine, Baumaschine, Flurförderer. Dann haben wir Sensorik, die geht sowohl ins Fahrzeug als auch in den Maschinenbau. Dann gibt es die Sicherheitstechnik, das geht wieder mehr in den Maschinenbau. Und dann gibt es noch Füllstandsmessung, auch Maschinenbau, aber auch so ein paar andere Branchen, sage ich jetzt mal. Aktuell sind wir so 1200 Mitarbeitende und sind eben hauptsächlich in Leutkirch ansässig, haben noch einen Betrieb in Thüringen, der unsere Werkzeuge baut, weil wir auch eine extrem hohe Fertigungstiefe haben.
Was heißt das?
Fertigungstiefe hoch heißt, dass wir eine hohe Wertschöpfung im Haus haben, dass wir eben relativ wenig Baugruppen einkaufen, sondern eigentlich fast alles selber machen. Also wir haben einen eigenen Kunststoffspritzguss, wir haben, wie gesagt, den Werkzeugbau dazu, wir haben eine SMD-Bestückung, wir haben Spritzguss hatte ich schon gesagt, wir haben Vergussanlagen, wir haben automatisierte Fertigung, also wir haben eigentlich alles im Haus, was mit dem wir ein Produkt vom, ich sage es mal, Granulat- und Elektronikzutaten zu einem fertigen Produkt herstellen können.
Mhm. Ja, wenn man die Geschichte so durchklickt bei euch, also ich muss zugeben, einige, viele, viele Punkte dieser aufgelisteten Sachen, die ihr als Meilensteine habt, die habe ich nicht allzu sehr verstanden. Was ich aber verstanden habe und wo ich ein bisschen überrascht war, dass ihr 2010 schon das Unternehmen und die Produktion klimaneutral hattet. Das ist früh, oder?
Ja, wenn du das sagst.
Ich bin jetzt nicht so tief im Thema. Aber
nein,
es kommt
aber
mir.
Ja, wir haben uns 2009 eben mit dem Thema beschäftigt, weil wir auch festgestellt haben, es verändert sich was und haben also eben die Frage gestellt, was kann ein Unternehmen tun, um vielleicht dem etwas entgegenzusetzen, und haben dann angefangen mit der Klimabilanz, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich heute und was können wir tun. Und da ich schon eher etwas sportlicher unterwegs bin, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das relativ sportlich und haben dann ein Jahr später tatsächlich es geschafft, klimaneutral zu werden. Und klar, in dieser Geschichte, das sind jetzt auch 14 Jahre, haben wir natürlich viele Dinge dann auch jedes Jahr trotzdem noch umgesetzt. Man hätte ja auch sagen können, sind wir schon fertig, aber so ist es ja nicht. Auch jetzt sind wir noch mit neuen Themen beschäftigt, kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Es hat dazu geführt, dass jetzt natürlich die Leute überrascht sind, wobei man sagen muss, es hat jetzt mal, sagen wir mal, größer 10 Jahre niemand interessiert, so wirklich. Jetzt ist das Thema irgendwie doch etwas präsenter geworden und jetzt haben wir immer wieder Anfragen bekommen oder seit einigen Jahren, dass die Leute wissen wollten, wie habt ihr das gemacht, warum habt ihr das gemacht, hat sich das gerechnet oder seid ihr pleite gegangen, ja, das können wir sagen, sind wir nicht, wir leben
ja,
noch,
ja.
Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir auch eine Beratungsgesellschaft gegründet haben oder ausgegründet haben, den Elo Companion, der andere Unternehmen in die Nachhaltigkeit führt, also wenn sie das wollen. Und da haben wir auch sehr guten Zulauf, seitdem wir das Unternehmen gegründet haben, weil es doch ja jetzt, wie gesagt, jetzt ist es mehr präsent, das Thema.
Jetzt hast du wahrscheinlich genau die Fragen schon angesprochen, die sich jetzt die Hörenden wahrscheinlich auch eben fragen. Ja, hat sich's gelohnt? Wie war es? War es aufwendig? Würdest du es nochmal machen?
Ich verstehe immer nicht, wenn man so klimaneutral, also wenn man das jetzt vorhat, das Thema, wenn das jetzt das Ziel ist, dass man dann einen Plan entwickelt, dass man in 10 Jahren das hat oder in 15 Jahren, da unterstelle ich, dass es nicht so ganz ernst gemeint ist, weil es einfach viel schneller geht, wenn man das möchte. Es ist ja relativ, ich sage mal, relativ einfach herzustellen.
Ist es?
Ja, sonst hätten wir es ja nicht in einem Jahr geschafft.
Was musst du dir ändern?
Naja, also man muss halt erstmal schauen, was so sehr die Einflussgrößen sind. Die sind natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wahrscheinlich, es gibt sicherlich auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sehr energieintensiv sind. Da wird es vielleicht schon etwas schwieriger, kostenmäßig vielleicht etwas schwieriger. Aber jetzt so ein normales Unternehmen, sage ich jetzt mal, wo jetzt nicht, was heißt normales Unternehmen, aber wo jetzt halt nicht Energie jetzt die Riesenrolle spielt, kriegt das schon hin. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben, wie gesagt, die Klimabilanz aufgestellt, haben natürlich festgestellt, in der Klimabilanz haben wir zum Beispiel natürlich Stromverbrauch. Der war ja ein Graustrom, den haben wir auf Grünstrom umgestellt. Dann haben wir eine größere Position, ist der Beheizen der Gebäude. Da hatten wir damals eine Mischung aus Öl, Gas und Erdwärme. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen jetzt nochmal was auf Erdwärme um. Das ging noch von der Bohrung her, konnten wir auch nochmal eine kleine Halle anhängen und haben dann beschlossen, komplett auf Biogas umzustellen. Und da eben aus sowieso Abfällen, das war uns auch wichtig, oder wir haben einfach gesagt, es macht keinen Sinn, ein Feld zu bestellen mit Mais, um dann daraus Gas zu erzeugen, sondern wir kaufen das Gas von der Biogasanlage mit sowieso Abfällen. Solange wir sowieso Abfälle noch haben, ist das für mich der sinnvollere Weg. War allerdings nicht so gefördert. Das andere wäre attraktiver gewesen, also von dem kommerziellen Gesichtspunkt aus. Was auch merkwürdig ist, wo da jetzt die Regulierung wieder hingegangen ist. Weil eigentlich würde man ja erwarten, dass es sinnvoller ist, erstmal die sowieso Abfälle zu fördern und nicht, dass man ein Grünland umbaut in einen Acker, um da dann Mais anzubauen, um da dann wieder Gas zu erzeugen. Aber so ist die Regularik. Und somit haben wir ja schon relativ viele Emissionen weggehabt mit diesen zwei Maßnahmen. Dann hat man natürlich angefangen, zu der Zeit war noch Beleuchtung ein Thema, man hat Beleuchtung umgestellt auf LED und so weiter, um Verbrauch zu senken. Also es gibt ja im Prinzip drei Maßnahmen: vermeiden, reduzieren, kompensieren ist das dritte. Kompensieren tun wir bis heute, weil wir eben Scope 3 bilanzieren. Also Scope 3 heißt bis zum Fabriktor. Scope 3 ganz wäre bis zum Ende des Produkts, da sind wir nicht. Sondern wir hören beim Fabriktor auf, bei unserem Fabriktor, wenn wir den Transport nicht organisieren. Wenn wir den Transport auch noch organisieren, dann ist es das Fabriktor des Kunden. Und damit haben wir natürlich noch Emissionen, die einfach da sind, wie zum Beispiel ein wesentlicher Faktor heute ist noch Einkaufsteile. Die sind nicht CO2-neutral, noch nicht. Also wir haben nicht Lieferanten, die uns das liefern. Und was ja auch mit einkalkuliert wird, ist die Mobilität der Mitarbeiter, die natürlich mit unterschiedlichen Fahrzeugen kommen. Und das kompensieren wir aber auch. Das ist jetzt so eine Ausgabe, die das Unternehmen hat. Da gibt es jetzt so keinen Payback sozusagen. Ja. Das ist so, aber das würde ich sagen, ist die einzige Maßnahme, die kein Payback hat. Also nicht mal mit Geld. Ob man jetzt vielleicht, wenn man das Gesamtsystem sieht, hat es ja schon einen Sinn. Aber wenn man jetzt nur auf das Geld schaut, dann wäre das jetzt eine Maßnahme. Da geht das Geld weg und es kommt nicht zurück. Gesellschaftlich schon, weil es vielleicht weniger Schäden gibt und so weiter, die wir dann auch alle als Gemeinschaft wieder bezahlen. Aber jetzt mal nur, wenn man sich nur anschaut, dann ist das eine Ausgabe. Alles andere, was wir umgesetzt haben, also effizientere Maschinen zu kaufen, die weniger Strom brauchen, LEDs hatte ich schon erwähnt, oder andere Geräte, wir haben auch so Mikrogasturbinen oder kleine Blockheizkraftwerke gekauft. Das sind alles Investitionen, die sich rechnen, nicht in einem Jahr, sondern man braucht mal 3 Jahre, 4 Jahre, vielleicht auch mal 7 Jahre, aber betriebswirtschaftlich trotzdem darstellbar. Also von daher, das funktioniert schon. Man muss halt ein bisschen längeren Horizont mitbringen.
Mhm. Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass es dann noch weitere Schritte gab. Also die letzten 10 Jahre hat es irgendwie niemand interessiert, aber ihr habt weiterhin noch daran gearbeitet. Was waren da dann noch so Schritte?
Naja gut, wir haben jetzt natürlich, also gut, jetzt bei dem Kompensationsprojekt, da haben wir zum Beispiel am Anfang haben wir Goldstandard gekauft, also kaufen wir immer noch Goldstandard. Das war so, das ist das höchste Maß der Zertifikate, was man kaufen kann. Also weil Zertifikatshandel ist auch ein schwieriges Thema. Da gibt es eben viel am Markt, was auch teilweise recht günstig gehandelt wird, aber da ist die Wirkung dann halt nicht wirklich da. Und wenn man jetzt eben den Goldstandard kauft, dann weiß man zumindest, dass es da das höchste Maß ist. Und das war uns aber auch noch nicht genug. Wir haben dann eben noch nach einem Projekt gesucht, wo wir dann auch mehr Identifikation damit haben, und haben in Costa Rica dann eins gefunden. Das ist ein Aufforstungsprojekt dort, wo dann auch Leben entstanden ist, also ein Dorf entstanden. Da wird der Kakao angebaut, wird Kaffee angebaut, wird Ingwer angebaut. Das heißt, es ist nicht nur, jemand pflanzt einen Wald an und dann wissen wir aber nicht, ob er in 10 Jahren nicht wieder abgeholzt wird, sondern da ist quasi der Schutz da, dass diese Menschen, die das anlegen, auch dort wohnen und darauf aufpassen, wenn man so will. Und auch Costa Rica gesagt hat, dass es geschützt ist. Das war uns wichtig. Da musste man natürlich auch ein bisschen arbeiten, bis wir das gefunden haben und dorthin fahren. Also wir haben es auch angeschaut vor Ort. Aber wie gesagt, das ist so eine Maßnahme. Dann hat man natürlich Materialität. Also was für andere Materialien können wir bei unseren Produkten verwenden? Das ist ein Thema gewesen, ist es auch heute noch. Aber wir haben da jetzt auch schon andere Materialien gefunden. Finden tut man sie schnell. Man muss aber dann natürlich auch die ganzen Tests machen, ob sie auch die Beständigkeit haben, wie das herkömmliche Material, was schon bewährt ist. Da braucht man auch Zeit. Dann braucht es eigentlich auch wieder einen Kunden, der da Lust drauf hat. Die findet man dann eher wieder nicht, weil die Leute sagen, wenn das nicht erprobt ist, will ich es eigentlich nicht der Erste sein, der es ausprobiert. Also haben wir es bei unseren eigenen Produkten gemacht. Also wir haben so ein neues Armrest entwickelt, also so ein Bedienelement für kleinere Fahrzeughersteller, was konfigurierbar ist, also wo jetzt nicht der Kunde die ganzen Werkzeuge bezahlen muss, sondern das ist fertig. Und da haben wir es geschafft, ja, größer 70% biobasierte Kunststoffe einzusetzen. Zum Beispiel, wir haben auch sogenanntes Apfelleder verwendet als Auflage, um da auch zu zeigen, dass auch da andere Werkstoffe möglich sind, die die gleichen Beständigkeiten haben, auch die gleiche Look and Feel, sage ich jetzt mal, haben. Und das sind alles Themen, die natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen. In der Fertigung selber, klar, hat man natürlich auch Anlagen verändert. Man hat auch bei neuen Geräten, die man kauft, eben das Augenmerk darauf gerichtet, dass man lieber etwas kauft, was weniger Energie verbraucht oder auch eine neue Kühlanlage gebraucht für unsere Maschinen. Da haben wir auch geschaut, dass wir umweltschädliche Kühlmittel nicht mehr verwenden, sondern dass das eben war auch eine neuartige Anlage, war auch erstmal eine Diskussion. Will man das jetzt ausprobieren, ja, oder geht man auf Nummer sicher und kauft lieber das, was sich schon bewährt hat? Da haben wir uns aber auch für die neue Anlage entschieden, funktioniert auch sehr gut. Aber das sind alles so Dinge, die man halt so an und bauen tun. Wir haben relativ viel gebaut, auch seit 2010. Das Unternehmen ist gewachsen. Wir haben 2009 schon das erste Energie-Plus-Gebäude gebaut und haben dann seit 2014 ausschließlich in Holz gebaut. Mhm. Was jetzt auch eher ungewöhnlich ist für einen Industriebetrieb, dass die Hallen aus Holz sind.
Mhm. Das sind jetzt viele, viele ökologisch nachhaltige Themen? Habt ihr auch sozial nachhaltig gedacht? Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, klar. Wir haben auch sozial nachhaltig gedacht. Also gut, das ist jetzt bei uns, steht der Mensch im Mittelpunkt. Das kann man jetzt vielleicht auf die Website schreiben. Das muss man dann aber erleben vielleicht. Das heißt, auch da haben wir auch von der Organisation uns etwas verändert in den ganzen Jahren. Wir sind auch immer noch dabei, da geht es ein bisschen darum, und nicht ein bisschen, sondern ziemlich stark darum, dass die Menschen entscheiden dürfen, egal an welcher Position sie sind. Dass sie eben nicht das Ganze eskalieren und irgendjemand entscheidet dann 3 Stufen weiter, der jetzt eigentlich das Problem gar nicht richtig verstanden hat. Und da muss man die Leute befähigen, man muss es zulassen. Und da sind wir noch dran, also da sind wir in den oberen Ebenen schon ganz gut unterwegs, aber auch in der Produktion, glaube ich, sind wir inzwischen schon da auch einen ganzen Schritt weitergekommen. Ich habe noch so ein Format, obwohl ich, wie gesagt, nicht mehr operativ tätig bin, aber ich habe noch so ein Format, wo ich neue Mitarbeitende kennenlerne. Die sind dann so 3 Monate, 6 Monate, auch mal 12 Monate schon bei uns. Und da gibt es so, das heißt einfach, was ihr über Elobau schon lange wissen wolltet. Und das ist im Prinzip, können Sie alles fragen, was Sie interessiert. Und da hatte ich jetzt vor ein paar Wochen eine Gruppe und da war eine Dame und die hat mir dann ich frage dann halt, warum sind Sie bei Elobau? Was hat Sie veranlasst, da hinzukommen? Und hatten Sie Erwartungen? Sind die erfüllt worden oder nicht? Und sie sagte dann, ja, also ihre Freundin arbeitet schon 10 Jahre bei uns und die hat immer wieder gesagt, du musst zu uns kommen. Weil sie war eigentlich unzufrieden mit ihrem Job, hat aber ganz was anderes gemacht. Und dann hat sie immer ihr gesagt, nein, sie geht nicht in eine Fabrik. Ihre Vorstellung von Fabrik ist, ich gehe da morgens hin, gebe mein Gehirn am Eingang ab und wenn ich am Abend gehe, dann hole ich es wieder ab und setze es wieder in meinen Kopf ein. Das war so ihre Vorstellung und dann wurde ihr Job immer noch schlimmer, wo sie bisher gearbeitet hat. Und dann hat die Freundin wieder gesagt, du kannst es ja einfach mal probieren, weil du kannst ja auch wieder gehen, wenn es dir nicht gefällt. Da ist ja jetzt nicht so viel kaputt. Und dann hat sie gesagt, okay, ja, jetzt ist der Leidensdruck groß genug, jetzt probiere ich es einfach. Es wird nicht gut sein, aber ich kann es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja. Und die hat dann gesagt, sie wird jetzt hier nicht mehr gehen. Mhm. Es ist so toll. Die Vorstellung, die sie hatte, ist gänzlich anders. Es ist gewünscht, dass man sich einbringt, dass man eben mitgestaltet. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren auch sehr stark vorangetrieben haben und wie gesagt auch immer noch daran arbeiten, weil da bin ich auch davon überzeugt, dass eben eine langfristige Motivation der Mitarbeitenden nur möglich ist, wenn sie Wertschätzung erfahren, wenn sie gestalten können. Geld motiviert nicht dauerhaft. Und inspiriert hat uns da Lalou. Da gibt es ein Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Also kann ich sehr empfehlen. Mhm. Da sind auch einige Praxisbeispiele drin, was passiert, wenn man eine Organisation verändert. Welche Potenziale man hebt. Und ich finde es auch immer ziemlich krass, wenn man diesen Report liest, der jährlich veröffentlicht wird, wo dann drin steht, dass 2/3 der Mitarbeitenden in Deutschland innerlich gekündigt haben. Das heißt aber im Klartext, machen Dienst nach Vorschrift, maximal noch. Und es ist ein extrem großes Potenzial, was eigentlich nicht gehoben wird. Und das finde ich krass. Also der Report erscheint jedes Jahr und es verändert eigentlich, die Zahl verändert sich nicht. Es scheint niemand wirklich damit sich zu beschäftigen, sondern man nimmt es so hin und sagt, okay, ja, ist so. Hm. Aber was passiert, wenn man das macht? Haben wir jetzt erlebt, wir haben auch unser Entlohnungsmodell zum Beispiel in der Produktion mit unseren Mitarbeitenden neu konzipiert. Wir hatten ein Prämienlohnsystem, also es gab eine Vorgabezeit, oder die gibt es auch heute noch, es gibt eine Vorgabezeit für die Tätigkeit, die man macht. Und dann gab es eben individuell, je nachdem, wenn ich jetzt schneller gearbeitet habe, konnte ich bis zu 30% mehr verdienen. Aber wir haben dann irgendwann schon sehr lange Gruppenarbeit eingeführt. Also es gab eigentlich keinen Einzelkämpfer mehr in dem Sinn. Und dann haben wir bei Great Place to Work Befragungen immer wieder im Prosatext lesen können, das Entlohnungsmodell passt nicht mehr zu dem, wie wir arbeiten. Dann haben wir uns damit beschäftigt, haben Berater eingeladen. Die haben uns alle nicht überzeugt mit den Entlohnungsmodellen, die es so am Markt schon gab. Dann haben wir gesagt, ja, irgendwie können wir das einführen, das wissen wir aber schon vornherein, dann haben wir die und die und die Nachteile. Dafür haben wir die anderen vielleicht nicht mehr. Aber ist es dann besser? Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich da auch nicht Ruhe gegeben und habe dann nochmal einen Freund angerufen in der größeren Firma und habe gefragt, ob er nicht irgendjemanden kennt, der da neuzeitlich was macht in Richtung Entlohnung. Dann hat er gesagt, ja, er weiß es auch nicht, aber er fragt mal rum. Dann kam er wieder, hat uns eine Firma genannt, eine Beratungsfirma, und gesagt, ja, fragt, ihr könnt die mal fragen. Da sind wir dann auf die Website gegangen und dann war das so, und die haben dann gesagt, ja, sie machen unterschiedliche Dinge, also die sie so begleiten, aber es ist immer der Trick sozusagen, dass es erfolgreich ist, ist immer, dass man maximal viele Leute beteiligt, die es betrifft. Dann haben wir die eingeladen und gesagt, ja, das hört sich mal ganz gut an. Dann haben die gesagt, wir sagen es euch gleich, wir haben noch nie ein Entlohnungsmodell begleitet. Wir wissen auch gar nicht, wie ein gutes aussieht, keine Ahnung. Aber wir wissen eins, wenn wir die Leute mit ins Boot holen, die es betrifft, dann wird es gut. Dann haben wir uns alle angeschaut und gesagt, ja, hätten wir selber auch drauf kommen können. Ziemlich naheliegend eigentlich, ja. Und dann gesagt, das starten wir jetzt. Und das hat dann 1,5 Jahre schon gedauert. Also da muss man dann auch die Zeit mitbringen, auch die Geduld. Und dann ist es aber ein Entlohnungsmodell geworden, was maximal das abbildet, was die Leute sich gewünscht haben. Wir haben keinen Betriebsrat, wir mussten mit jedem Mitarbeiter einen neuen Arbeitsvertrag schließen und es war freiwillig. Also man konnte auch im alten System bleiben und wir hatten 98% Zustimmung. Von daher waren wir recht zufrieden mit dem Ergebnis. Und was eben auch noch passiert ist, und das war so ein bisschen das, was ich eigentlich noch erzählen wollte, Potenzialheben der Mitarbeitenden. Wir haben dann die Stadthalle angemietet und haben das Entlohnungsmodell der Belegschaft vorgestellt. Und die Vorstellung erfolgte durch die, die in dem Entlohnungsmodell mitgearbeitet haben. Und alle haben gesagt, wenn ihr uns vor anderthalb Jahren gesagt hättet, in anderthalb Jahren steht ihr auf der Bühne der Stadthalle und erzählt, wie das neue Entlohnungsmodell funktioniert, haben sie gesagt, no way, das werde ich nie machen. Und die standen dann da und sind über sich herausgewachsen. Mhm. Und das war einfach schön zu sehen, was eben, also so auch für uns zu sehen, was für Potenzial in den Menschen steckt, die wir gar nicht nutzen. Ist ja da.
Ja, umso verwirrender ist es, dass du dann doch die Geschäftsführung abgegeben hast.
Nee, das finde ich jetzt gar nicht verwirrend. Das passt ja eigentlich dazu, zu dem ganzen Thema. Ist eigentlich schön, dass die Frage jetzt kommt, ist eigentlich ganz schön. Weil für mich es auch wichtig ist, dass wenn man ein Unternehmen in Selbstführung übergibt, in Eigenverantwortung, dann muss es ja auch so aufgestellt sein, dass es das kann. Ergo ist es ja eben nicht mehr so, dass es eine Person gibt, eine Galionsfigur, die den Weg immer einbestimmt. Abgesehen davon, dass es, je größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger wird es, dass diese eine Person immer die richtigen Entscheidungen für alle Lebenslagen hat. Auch eher unwahrscheinlich, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir haben das so aufgesetzt, dass es eben mehr in Eigenverantwortung geführt werden kann. Und ich habe ja 2010 auch, das war auch im klar, also das hat sich jetzt noch, erschließt sich wahrscheinlich aus der Geschichte nicht. Ich habe 2010 auch den Entschluss gefasst, das Unternehmen zu verstiften. Warum? Zum einen habe ich mir überlegt, was passiert, wenn ich morgen nicht mehr da bin. Ich brauche einen Plan B. Weil ich war der einzige Eigentümer. Ich hatte keine Geschwister. Ich habe das von meinem Vater geerbt. Der ist 2003 verstorben. Dann das natürlich 7 Jahre auch allein weitergeführt. Davor auch schon, weil er ist sukzessive ausgestiegen. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Übergabe. Und dann habe ich mir aber irgendwann die Frage gestellt, ja, was passiert, wenn ich jetzt morgen nicht mehr da bin oder nicht mehr arbeiten kann? Es braucht irgendwie einen Plan B. Und somit habe ich mich mit verschiedenen Modellen beschäftigt und für mich hat sich dann die Stiftung eigentlich für das Modell herauskristallisiert, was ich für mich jetzt persönlich am besten fand. Und habe dann gesagt, okay, wie gesagt, ich bin relativ sportlich unterwegs, habe gesagt, okay, jetzt suche ich mir jemanden, der Stiftungsmodelle berät, da gibt es Kanzleien, denen ist das ihr Hauptgeschäft sozusagen. Habe sogar einen kleinen Beauty-Contest noch veranstaltet, habe 3 Kanzleien angeschaut, habe eine ausgewählt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Und dann dachte ich, ja gut, 12 Monate später maximal sind wir dann so am Ziel. Leider nein, es hat 6 Jahre gedauert. Insofern war es gut, es früh anzufangen, sage ich jetzt mal. Und was mir auch damals, also ich habe auch, also vielleicht das auch noch vorher, ich habe auch 2 Kinder. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, man wartet jetzt einfach mal, ob die Kinder nicht Lust haben, das zu übernehmen. Aber da gab es dann auch ein Erlebnis, was mich stark zum Nachdenken gebracht hat. Mein jüngerer Sohn hat mit im Alter von 8 Jahren aus dem Nichts heraus gesagt, falls sein Bruder das mal nicht macht, muss er das ja machen. Dann sage ich, wie kommst du da drauf? Dann sagte er, er ist ein Familienunternehmen, das muss ja in der Familie bleiben. Und da dachte ich mir, okay, wenn ein 8-Jähriger diesen Rucksack schon aufhat, ist es keine gute Idee. Also setze ich das zeitnah um, weil ich hatte auch mal überlegt, ob ich es ins Testament schreibe, also dass man dann eine Stiftung gründet. Ich sage, nee, eigentlich ist es für die Kinder auch besser, ich mache es so, weil dann sind sie frei, sie können bei uns arbeiten nach wie vor. Es haben ja auch 1.199 Mitarbeitende bei Eloborg gearbeitet, ohne dass sie Besitzer waren. Es war ja nur einer, der hier gearbeitet hat und hat das Unternehmen besessen. Also von daher ist das ja immer noch möglich, aber sie müssen sich nicht verpflichtet fühlen, es zu tun. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, die stelle ich dir jetzt, wer oder was generiert den Wert eines Unternehmens?
Die Mitarbeitenden.
Genau, diese Antwort hatte ich auch. Und wenn man diese Antwort hat, ist es ja sehr merkwürdig, dass es dann einer Person gehört. Und diese Person kann ja jeden Tag das Unternehmen verkaufen. Ich hatte in jedem Monat mindestens ein Schreiben, wo Leute mich aufgefordert haben, ein Gespräch zu führen. Also nicht, willst du verkaufen, sondern wann treffen wir uns, um darüber zu sprechen, dass wir das Unternehmen jetzt kaufen. Also ich habe gar nicht gefragt, ob ich es vielleicht verkaufen möchte. Die Briefe immer weggeschmissen. Aber das ist ja eigentlich der Punkt. Ich könnte eines Tages aufwachen und sagen, jetzt ist es mir doch irgendwie zu viel. Ich nehme jetzt mal so ein Angebot an und dann verkaufe ich es. Und dann nehme ich das ganze Geld ein. Aber ich war ja gar nicht der, der dafür verantwortlich war, dass es überhaupt zu viel wert geworden ist. Weil wenn die Kette nicht funktioniert, ist der Kunde nicht zufrieden, kauft er nicht mehr uns, Unternehmen ist nicht mehr wertvoll. Also oder geht dann pleite. Und mit dieser Erkenntnis noch mehr war, hat mich nochmal bestätigt, eigentlich, dass eine Stiftungslösung das richtige Modell ist, weil da das Geld quasi getrennt wird von der Unternehmensführung. Also das Steuerrat, ich bin auch bei Purpose, also bei der Verantwortungseigentumsbewegung engagiert. Armin Steuernagel spricht immer vom Steuerrat. Ja, das Steuerrat ist getrennt vom Vermögen des Unternehmens. Und dieses Konstrukt haben wir jetzt eben auch gefunden. Das heißt, das Unternehmen kann arbeiten. Es gibt niemand, der irgendwelche Forderungen stellt. Also wir haben eine Stiftung, die Elobau-Stiftung, die bekommt 10% von unserem Gewinn. Aber sie kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, sie möchte 20% vom Gewinn oder 50%. Das ist einfach so festgelegt. Wir mussten auch ein Stiftungsmodell bauen mit dem jetzt Vorteil, ich wollte erstmal das noch ganz einfach lassen mit einer Stiftung, aber jetzt haben wir ein Doppelstiftungsmodell. Da haben wir eben die Stimmrechte auch invers verteilt. Das heißt, der Haupteigentümer, der 99% besitzt, die Edelbau-Stiftung, hat nur 1% Stimmrecht. Und dann gibt es noch eine Familienstiftung, die haben wir aber eigentlich, die hat eigentlich sonst keine Funktion, die hat 1% Anteil, hat 99% Stimmrechte. Und der Vorstand dieser Stiftung ist personenidentisch mit dem Beirat des Unternehmens.
Mhm. Michael, was machst du denn jetzt mit der Zeit?
Ja, ich beschäftige mich, es ist nicht langweilig geworden. Ich habe einige Startups, wo ich mich auch beteiligt habe, wo ich auch teilweise als Sparringspartner auch ein bisschen mit unterwegs bin und habe eben ein kleines Unternehmen noch, das heißt Raumideen, und die beschäftigen sich jetzt mit dem Fokus nachhaltige regenerative Landwirtschaft. Also alles, was das beflügelt, unterstützen wir. Also haben wir auch ein paar Startups, die in dem Bereich tätig sind. Aber wir haben auch mal ursprünglich 3 Projekte selber gestartet mit 3 unterschiedlichen Teams, wovon wir aber 2 schon wieder eingestellt haben, weil, also aus unterschiedlichen Gründen, das wird jetzt, glaube ich, hier den Podcast-Rahmen sprengen. Müssen wir ein extra Podcast wahrscheinlich dafür machen.
Ich sehe schon, ja.
Aber es gibt noch ein Projekt, was weiter läuft. Das ist ein Elektrotraktor mit Batteriewechselsystem, den wir entwickeln. Haben wir jetzt auch auf der Agritechnica im November letzten Jahres schon vorgestellt, hatten auch sehr gute Resonanz, aber es ist der erste Prototyp. Jetzt entwickeln wir den Richtung Serie weiter, sind jetzt im Testing. Das ist schon ein größeres Projekt, was ich jetzt auch nur mit verantworte und mit begleite. Aber da ist es auch natürlich logischerweise gleich. Obwohl es ein sehr junges Team ist, was dieses Fahrzeug entwickelt, sind sie sehr selbstständig. Also da bin ich auch, sehe ich mich jetzt auch, klar, ich finanziere das Ganze aktuell, aber die Entscheidungen treffen sie, trifft das Team selbst. Mhm. Ich bin eher der Sparringspartner.
Ja. Welche Startups interessieren dich? Was reizt dich?
Ja, ich muss da immer ein bisschen mich selbst einbremsen. Deswegen habe ich auch den Fokus seit 2023 auf nachhaltige regenerative Landwirtschaft gelegt. Davor habe ich in Summe 13 mittlerweile. Also, aber die sind nicht alle in der nachhaltigen regenerativen Landwirtschaft, sondern die Klammer darüber ist vielleicht Dinge, wo ich jetzt mal gemeint habe, dass es sinnvoll ist, wenn sie in die Welt kommen. Das ist so die Klammer dazu.
Das ist eine sehr große Klammer, ja.
Das ist eine große Klammer. Also sie haben schon immer auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Sie haben aber, wie gesagt, ich würde jetzt nicht irgendwas unterstützen, wo ich sage, ja, braucht die Welt eigentlich nicht. Das ist so die Klammer. Aber wie gesagt, seit 2023, deswegen, wenn du jetzt fragst, dann ist es alles das, was regenerative, nachhaltige Landwirtschaft beflügelt. Würde uns interessieren. Das kann jetzt ein Produkt sein für den Acker, wo man irgendwas anders macht. Das kann aber auch eine Plattform sein, wo den Direktvertrieb organisiert. Das kann aber auch Schulung sein. Das kann, also da gibt es auch das, was wir schon unterstützen, unterschiedlichste Dinge in dem Bereich. Mhm. Oder auch, wir haben auch so ein Projekt in einem Hof, wo wir auch mit beitragen, dass da wieder was wieder belebt wird, was eben kostenintensiv ist, wo jetzt einfach so aus den Erträgen heraus jetzt erstmal nicht funktionieren würde. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Fokus, das ist jetzt auch, aber auch mit da mit drin.
Ja.
Wobei da jetzt der Gesamthof sehr spannend ist, deswegen haben wir es da gemacht, der eben auch ein bisschen den syntropischen Gedanken umsetzt.
Jetzt begleitest du schon sehr, sehr lange Startups und bist schon lange in dieser Businesswelt unterwegs. Gibt es aktuell Fragen, die du dir gerade stellst? Vielleicht auch bezogen auf Nachhaltigkeit oder auf Entwicklungen aktuell?
Also in Bezug auf Startups, weil das ist auch das, was jetzt tatsächlich relativ häufig gerade passiert, ist immer dieses Finanzierungsthema. Also ich bin ja auch bei Verantwortungseigentum engagiert, das hatte ich ja schon erwähnt. Und da gibt es natürlich auch viele Startups, da ist es noch mal schwieriger, Leute zu finden, die das cool finden, weil man eben gedeckelt ist. Also es gibt halt einfach nicht diesen fancy Exit, der immer so im Raum steht, dass jetzt das Startup in 5 Jahren durch die Decke gegangen ist und ich dann Faktor 100 einkassiere von dem, was ich da mal ausgeliehen habe. Das findet da nicht statt, deswegen hat man da schon mal noch mehr Schwierigkeiten. Aber auch im konventionellen Umfeld ist es so, seit die Zinsen auch so hoch gestiegen sind und das, ja, jetzt auch diese wirtschaftliche Fragezeichen aufgekommen sind, sehr schwierig für Startups Geld einzusammeln. Also da haben wir jetzt auch gestern erst wieder ein Startup da gewesen. Die hatten im Prinzip 2 Zusagen. Man hat das Termsheet, das war kurz vor der Unterschrift, haben beide abgesagt erstmal. Weil jetzt doch das Geld für irgendwas anderes gebraucht wird aus dem Portfolio. Und das ist so das, was so im Moment echt die größte Herausforderung in dem Bereich ist.
Hm. Ja, ich würde jetzt gerne noch ungefähr 2 Stunden weiterreden. Also ich hätte noch einige Fragen, aber wir müssen zum Schluss kommen, allein schon wegen deines Terminplans, aber auch wegen der Podcastlänge. 2 Fragen habe ich aber noch. Und zwar, wenn du jetzt mit deinen aktuellen Unternehmungen ins Jahr 2050 schaust, was wünschst du dir?
Gut, fangen wir bei Elobau an. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil hatten wir am Anfang zwar angedeutet. Ja. Mit was beschäftigen wir uns jetzt? Wenn ich ins Jahr 2050 schaue, dann würde ich da ein komplett kreislauffähiges Produktportfolio sehen. Und das ist auch das, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und das ist auch das, wo ich glaube, sich jeder beschäftigen sollte. Und das ist noch gefühlt in meinem Wahrnehmung noch zu wenig präsent. Wir beschäftigen uns jetzt, nachdem wir das schon seit 2010 machen, mit Klimaneutralität. Aber das ist ja nur die halbe Miete, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch nur die Viertelmiete, weil ich würde ja dann dennoch weiterhin, wenn ich jetzt sonst nichts ändere, würde ich ja trotzdem noch neue Ressourcen dauernd verbrauchen. Aber die sind ja definitiv endlich. Können wir uns darüber streiten, wie lange, aber definitiv werden sie irgendwann ausgehen. Also würde es ja jetzt schon Sinn machen, sich damit zu beschäftigen, dass man eben in ein paar Jahren, oder vielleicht dauert es ja auch 10, vielleicht dauert es auch noch 15 Jahre, in der Lage ist, eben aus jedem Produkt, was man herstellt, und mal egal, was es ist, weil welches Produkt, einfach wieder ein neues Produkt herstellen kann. Und dann eben diese Ressourcenverbrauch einfach sich verabschiedet. Oder nur noch wenig. Also das ist ja so die Vision, ja. Es wäre 1:1 umsetzbar. Das wird vielleicht auch nicht funktionieren, mal zumindest nicht in den nächsten Jahren. Aber das Ziel kann man ja mal formulieren und schauen, wie weit man da kommt. Und das ist tatsächlich das, wo ich, also wo wir uns bei Elobau sehr intensiv damit beschäftigen und wo ich jetzt auch für die Welt eigentlich mir wünschen würde, dass das so stattfindet. Dann gibt es natürlich auch Startups, die jetzt bei mir, die ich unterstütze, die im Prinzip schon ein Produkt haben, was per se schon so funktioniert. Ja, und das müsste eigentlich, wie gesagt, sukzessive überall Einzug halten. Hm. Ja. Das wäre meine Vision für 2050.
Sehr gut, ja. Letzte Frage, jetzt wird es philosophisch. Jetzt kannst du deine Kreativität mal kurz ankurbeln. Und zwar, jetzt pass auf. Wenn du dir das Allgäu als Person vorstellst, wie sieht diese Person aus? Was für Eigenschaften hat sie? Was tut sie? Wie ist sie?
Also die Person, also das Allgäu als Person, würde ich sagen, ist unkonventionell. Auch so ein bisschen... Also, weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt das Wort noch verwenden darf, ist so ein bisschen ein Querdenker, also jetzt im positiven Sinne, ja, man darf, muss ja aufpassen mit den Begrifflichkeiten, ja, so ein bisschen eigenbrötlig vielleicht auch teilweise, aber es entstehen da halt auch viele Dinge, die vielleicht woanders nicht entstehen, dadurch, dass es diese Eigenschaften hat. So würde ich jetzt mal das Allgäu als Person charakterisieren.
Cool. Michael, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Passend zu dieser Folge empfehle ich euch meine Gespräche mit Christian Skrotzki, der ähnlich wie Michael Hetzler Ideen nicht nur denkt, sondern konsequent umsetzt, mit Manuel und Alexander Diepolder von der Allgäu-Batterie, die Nachhaltigkeit nicht nur als Marketingthema verstehen, sondern mit voller Überzeugung leben, und mit Silvia Rehm von der Stoll-Gruppe über Change Management und integriertes Miteinander. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie gerne an Bekannte und hinterlasst eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. So wird der Podcast auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.